Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Kurz vor Weihnachten und wir haben noch ein frisches Update für euch. Heute am Montag, den 23. Dezember. Was war heute wichtig? Wir liefern ein bisschen Hintergrundanalyse zu den Themen des Tages und kümmern uns gleich um das, was Robert Habeck, der Chef der Grünen, vorgeschlagen hat. Er will 4.000 Kinder aus den Flüchtlingslagern der griechischen Inseln nach Deutschland holen. Die Lage dort ist schlecht, das sagt auch unser Korrespondent Panayotis Grabilis.
Da ist bei einem Streit im überfüllten Moria-Lager auf Lesbos ein 2 Teenager verletzt und ein 15-Jähriger sogar getötet worden. Im November ist ein Säugling an Dehydration gestorben und bei Bränden im Moria-Camp sind eine Mutter und ihr Kind ums Leben gekommen.
Welche Reaktion es auf Habecks Vorschlag gibt, warum er ihn kurz vor Weihnachten macht, die Antworten gibt es in diesem Podcast. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Gerade jetzt zu Weihnachten, seid nett zu eurem Magen.
Wir wissen ja aus pathologischen Untersuchungen, dass der Magen etwa 1 Liter Flüssigkeit und bei Bedarf auch bis zu 4 Liter Flüssigkeit aufnehmen kann. Das heißt, er ist ein sehr dehnungsfähiges Organ.
Aber trotzdem, ne, an Weihnachten wird er ja mal gerne überstrapaziert, unser Magen. Also was da alles reinkommt während der Feiertage, uiuiui. Schnaps hilft übrigens nicht bei der Verdauung. Und warum das so ist, das erklärt der Gero Moog euch gleich, der ist Gastroenterologe. Heute ist es nicht nur schön, dass ihr zuhört, das ist ja eh klar. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Fest mit Menschen, die ihr mögt und mit Menschen, die euch mögen. Fröhliche Weihnachten für euch.
Deutschlandfunk Nova.
In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sieht's nicht gut aus.
Die Lage dort spottet jeder Beschreibung. Die Zelte sind nass, hunderte von Menschen teilen sich eine Toilette. Wir haben Berichte von den Kindern, dass sie suizidgefährdet sind, dass sie traumatisiert sind.
Das ist der Grünen-Chef Robert Habeck und der will, dass die Bundesregierung schnell hilft und bis zu 4.000 Kindern aus diesen Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln nach Deutschland holt. Als Zeichen der Menschlichkeit, sagt Habeck. Kurz vor Weihnachten hat der Chef der Grünen also nochmal eine ordentliche Diskussion ausgelöst. Und das lassen wir uns nochmal einordnen von Panayotis Gavrilis. Das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Panayotis, die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln ist ja schon lange schlecht und menschenunwürdig. Warum kommt Robert Habeck kurz vor Weihnachten mit dieser Forderung um die Ecke?
Naja, ich glaube erstens, er weiß um das mediale Interesse, um seine Person und natürlich ist die vorweihnachtliche Zeit eine gute Zeit, um so etwas zu positionieren. Aber in der Tat, Habeck hat auch gesagt, das muss man wissen, dass es nicht sein Vorschlag war. Auf der Innenministerkonferenz vor einigen Wochen, da wurde das auch besprochen. Boris Pistorius, der niedersächsische Innenminister, war damit gescheitert, mit einem Vorschlag, geflüchtete Kinder aufzunehmen. Ja, und man muss sagen, diese Forderung, die gibt es immer wieder, weil die Situation einfach weiterhin so katastrophal bleibt.
Die Bundesregierung hat den Vorschlag ja schon abgelehnt. Was spricht denn aus Sicht der Bundesregierung dagegen?
Also die Bundesregierung, das ist meine Interpretation, die drückt sich so ein wenig vor der Verantwortung. Für das Problem müsse eine europäische Lösung gefunden werden, das sagte die Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Deutschland könne das nicht im Alleingang machen und Horst Seehofer, der Innenminister, der warnte in der Süddeutschen Zeitung davor, dass ein deutscher Alleingang bei der Aufnahme von Flüchtlingen, das würde zu einem Sogeffekt führen, den niemand mehr steuern könnte. Und die Länder, die sind nach Ansicht der Bundesregierung gar nicht am Zug. Das stimmt auch, die Flüchtlings- und Migrationspolitik, die ist Bundessache. Also die Länder brauchen hier sozusagen die Zustimmung der Bundesregierung. Wenn man sich das in Berlin anschaut, da steht Berlin zu seinem Angebot, bis zu 70 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Also so groß sind die Zahlen nicht. Die Befürchtung ist natürlich, dass diese 70 dann ihre Eltern irgendwann nachholen können. Das wäre dann ihr gutes Recht, aber das ist jetzt auch meine Interpretation. Das will wohl politisch aktuell niemand hier verantworten.
Die Bundesregierung sagt auch, dass keine unmittelbare Lebensgefahr bestehen würde für die Kinder. Kann man diese Aussage tatsächlich so stehen lassen? Also Robert Habeck hat ja von Kindern gesprochen, die dehydriert sind und die auch gestorben sind in den Lagern.
Genau, das war der Innenminister, der Sprecher des Innenministeriums. Er sagt, pauschal bestehe keine unmittelbare Lebensgefahr. Er sagte aber auch vorweg, die Situation sei nicht tragbar. Also man weiß um die Probleme, man redet das jetzt nicht schön. Aber zum Thema Lebensgefahr, Lebensgefahr. Ich finde schon, das stimmt nur insofern, als dass die Kinder sich nicht im Wasser befinden und zu ertrinken drohen, um das mal irgendwie plastisch zu beschreiben. Aber trotzdem klingt es zynisch, wenn man mal die Menschen fragt, die dort monatelang ausharren. Und wie das enden kann, das haben wir dieses Jahr allein schon gesehen, mehrmals. Da ist bei einem Streit im überfüllten Moria-Lager auf Lesbos sind zwei Teenager verletzt und ein 15-Jähriger sogar getötet worden. Im November ist ein Säugling, das ist das Beispiel von Habeck, an Dehydration gestorben, und bei Bränden im Moria-Camp sind eine Mutter und ihr Kind ums Leben gekommen. Also das sind bei Weitem keine Einzelfälle, und das kennen wir eigentlich, seitdem es diesen sogenannten EU-Türkei-Deal gibt. Seitdem wissen wir um die katastrophalen Zustände in den Lagern.
Und trotzdem gibt es, obwohl man das alles eben schon sehr lange weiß, ja offenbar auch immer noch keine Lösung. Oder hat doch jetzt irgendjemand noch was auf dem Zettel?
Also eine Lösung wäre umverteilen, also aufs Festland bringen, wobei es da nicht unbedingt besser ist in Griechenland, aber raus aus den Inseln ist in jedem Fall besser als drin zu bleiben. Einige NGOs fordern auch, das ganze Hotspot-Konzept der EU aufzulösen, weil man eben sagt, das Konzept ist gescheitert, man sieht es an diesen Fällen. Danach sieht es aber nicht aus. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis, der hatte auch das Asylrecht auch weiter verschärft und hat gesagt, viele jener Menschen von den Inseln zu holen, die gute Aussichten auf Asyl haben. Die anderen, die werden dann relativ strikt und schnell, sollen die dann abgeschoben werden. Und die bestehenden Lager, die sollen aufgelöst werden, aber dann sollen dafür neue geschlossene Lager gebaut werden. Und dieser Plan, der stößt auch bei NGOs und auch bei der Inselbevölkerung auf Kritik und Gegenwehr. Also man muss sagen, keine der Lösungen führt tatsächlich, glaube ich, an einer europäischen Lösung vorbei. Aber bis die kommt, das dauert wohl noch. Und hier ist, und darauf setzen die meisten, die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gefordert. Und mal schauen, was sie uns dann im nächsten Jahr dann zur Problemlösung beitragen wird.
Robert Habeck von den Grünen fordert die Bundesregierung dazu auf, Kinder aus Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln nach Deutschland zu holen. Mehr zu den Hintergründen habt ihr erfahren in Deutschlandfunk Nova im Update von Panayotis Gavrilis, unser Korrespondent in Berlin. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Für viele Menschen sind Klamotten ja super, super wichtig, ne? Also die überlegen sich ganz genau, was sie wo kaufen und wann anziehen. Und an sich ist das ja auch keine schlechte Idee. Andererseits gibt es aber eben auch viele Menschen, denen ist ihr Style und ihr Stil überhaupt nicht so wichtig. Die ziehen einfach das an, was da so gerade rumliegt im Kleiderschrank, oder haben 25 Mal dasselbe T-Shirt und sind happy und zufrieden damit. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt untersucht, wie wir andere Menschen beurteilen, welche Klamotten wir tragen. Und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat sich das genauer angesehen. Johannes, wie stark lassen wir uns denn eigentlich beeinflussen von den Klamotten der anderen?
Na, die Forscher sagen sehr stark, vor allem beim ersten Eindruck, den wir von jemandem gewinnen. Genau das haben die Forscher nämlich untersucht in der Studie. Die haben Folgendes gemacht, also die hatten Probanden, die Gesichter von Menschen beurteilen sollten. Also die haben sich Bilder von Gesichtern angeschaut und sollten dann sagen, für wie fähig, für wie kompetent sie die halten.
Im Gesicht hat man selten irgendwie einen Pulli an. Ja. Also wo waren dann die Klamotten zu sehen?
Ja, das war das Besondere bei der Studie. Also die haben dann diese Gesichter jeweils per Bildbearbeitung mit einer bestimmten Kleidung kombiniert, also so Oberbekleidung, Oberkörper. Und zwar einmal mit Klamotten, die eine Jury vorher als eher arm wirkend beurteilt hat, also als ob der Mensch eher arm ist. Und dann mit Klamotten, die die Jury als eher reich beurteilt hat. Und dann haben die Forscher die gleichen Gesichter mal auf die arme und mal auf die reiche Kleidung gesetzt und dann eben immer die Probanden gefragt, für wie fähig halten sie denn jetzt diese Person?
Okay, ich würde jetzt spontan tippen, dass die dann getippt oder gesagt haben, also eher reich wirkende Klamotten sind im Endeffekt ja gleichzusetzen mit, der Mensch ist fähig und kompetent.
Ja, genau. Ist ja auch nicht besonders überraschend. Interessant ist aber schon, finde ich, wie oft und wie schnell das Ganze passiert ist. Also die Probanden haben ein und dasselbe Gesicht in mehr als 80% der Fälle eben als fähiger eingestuft, wenn eben diese reiche Kleidung mit diesem Gesicht kombiniert war. Und laut der Studie funktioniert dieser Effekt auch dann, wenn die Probanden das Bild mit der Person drauf nur ganz kurz sehen, nämlich nur 0,1 Sekunden lang, und es dann wieder verschwindet. Auch das wurde in der Studie getestet. Also laut den Forschern reichen diese 0,1 Sekunden eigentlich gerade mal dafür aus, um zu realisieren, dass man da überhaupt gerade ein Gesicht sieht. Aber selbst dann hat eben diese Zuordnung, reich wirkende Klamotten gleich fähiger, funktioniert. Und dann wurden die Probanden sogar noch aufgefordert, jetzt bitte einmal nicht auf die Kleidung zu achten, also bewusst, ne? Bitte guck nicht auf die Kleidung, nur aufs Gesicht und sag dann, wer wie kompetent ist. Aber auch dann war es dann wieder so, eher die mit den reicher aussehenden Klamotten hatten dann mehr Kompetenz zugeschrieben bekommen.
Aber was kann man jetzt aus dieser Studie ableiten oder was können wir so für uns selbst mitnehmen oder lernen? Zum Beispiel, wenn wir Klamotten für einen Job anziehen. Denn da ist es ja jetzt auch nicht so unwichtig, wie man rüberkommt.
Ja, gerade im Bewerbungsgespräch kommt es ja wirklich sehr auf den ersten Eindruck an, ne? Und den kann man durch die Klamotten natürlich beeinflussen. Wenn wir jetzt streng nach den Studienergebnissen gehen, dann muss man schon sagen, im Zweifel lieber etwas zu schick anziehen fürs Bewerbungsgespräch als jetzt zu locker und leger. Das ist auch das, was viele Jobcoaches oder Karriereberater empfehlen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen dafür ab, für welchen Job man sich jetzt bewirbt. Klar, ne? Also bei einer Unternehmensberatung oder bei einer Bank, da sind für Männer in der Regel Anzug und Krawatte beim Bewerbungsgespräch Pflicht, bei Frauen dann entsprechend so ein Kostüm oder ein Hosenanzug. Aber selbst wenn du dich jetzt bewirbst für einen Medienberuf oder für irgendein Start-up, wo du vermutest, ja, da werden die meisten wahrscheinlich ganz locker rumlaufen in ihren Freizeitklamotten, selbst dann sollte man fürs Jobinterview, fürs Bewerbungsgespräch sich immer so ein bisschen schicker machen, empfiehlt zum Beispiel auch die Karriereplattform Absolventa. Die sagen für Männer dann zum Beispiel einfach die Krawatte weglassen und vielleicht statt der Anzughose so eine schlichte Jeans oder eine Chinohose anziehen, aber eben nicht im Kapuzenpulli da auftauchen. Und für Frauen wird dann entsprechend empfohlen, zum Beispiel eine gute, schicke Hose mit einer Bluse kombinieren oder einen Blazer drüber oder so.
Okay, das Bewerbungsgespräch ist natürlich das eine, aber dann, wenn ich dann den Job bekommen habe, ist natürlich noch die Frage, okay, was ziehe ich denn jetzt an in den ersten Tagen, wenn ich dann loslege mit
dem Job? Ja, ist nicht so einfach immer, ne? Da sind die Regeln oder Empfehlungen aber auch ähnlich wie beim Bewerbungsgespräch. Der Jobcoach Josef Albers empfiehlt zum Beispiel Folgendes.
Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen das vorher geklärt haben, entweder schon im Vorstellungsgespräch oder vielleicht im Telefonat vorab. Einfach mal fragen, wie sind denn eure Gepflogenheiten? Beziehungsweise im Zweifel, wenn man es wirklich nicht weiß und nicht rauskriegt, dann lieber ein bisschen Overdress als, der Rock zu kurz.
Ja, bei Männern zum Beispiel dann lieber mal schicke Lederschuhe als die ausgetretenen alten Sneaker anziehen. Und wenn man dann merkt, oh Gott, die laufen hier alle total locker rum, ne? Ich bin overdressed, dann kann man ja am zweiten Arbeitstag direkt wieder umswitchen.
Oder man hat auch eine Ersatzklamotte mitgenommen, so in der Tasche oder so. Dann zieht man sich
das
schnell um auf der Toilette.
Das ist natürlich ganz unauffällig.
Das wäre natürlich
dann
super tricky. Ja. Also wer eher schicke und reich wirkende Kleidung trägt, dem schreiben wir auch mehr Kompetenz zu. Das hat ein Forschungsteam aus den USA nochmal bestätigt. Was das auch eben für unseren Job und das Vorstellungsgespräch bedeuten kann, das hat uns Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rassismus im Fußball. Gestern Abend ist das leider wieder passiert. Denkt dran, im Fußball ist kein Platz für Rassismus. Das hat der Stadionsprecher von Tottenham Hotspur gesagt, gestern beim Spiel gegen den FC Chelsea. Die Fans von Tottenham haben einen Spieler von Chelsea rassistisch beschimpft und dieser Spieler ist Antonio Rüdiger, spielt auch in der deutschen Nationalelf. Das Spiel wurde unterbrochen und Rüdiger hat danach getwittert, wann hört dieser Unsinn endlich auf? Und ich habe nochmal nachgefragt beim Fanforscher Robert Klaus. Robert, ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter. Wann hört dieser Unsinn endlich auf?
Na, Rassismus hat ja in unseren Gesellschaften eine jahrzehnte- und jahrhundertelange koloniale und auch mörderische Geschichte und ist in unseren Gesellschaften so tief verankert, dass ich leider nicht sagen kann, wann das aufhört. Umso wichtiger ist es, dass wir dagegen arbeiten.
Rassistische Vorfälle bei Fußballspielen, das haben wir ja in letzter Zeit öfter gehört aus Italien, aber England, wie groß ist das Problem denn da?
Ja, Rassismus haben wir im Grunde europaweit im Fußball, auch in Osteuropa übrigens. England und Deutschland haben eine relativ vergleichbare Geschichte in dem Thema, weil in den 70er und 80er Jahren in beiden Fanszenen rechte Hooligans eine große Rolle gespielt haben, viel Rassismus in die Stadien getragen haben, die Stadien seinerzeit auch ein Stück weit kontrolliert haben. Gleichermaßen haben sich in Deutschland und in England in den 90er Jahren antirassistische Faninitiativen und Fanbündnisse gegen Diskriminierung gegründet, die bis heute ja das Thema adressieren, dagegen arbeiten, Bildungskampagnen machen. Das heißt, wir haben diese Gleichzeitigkeit von Dingen. Wir haben einerseits Rassismus in den Stadien, andererseits haben wir aber auch viel Gegenwehr seit den 90er Jahren durch Spieler und Fans.
Also es ist durchaus ein Problem, was auch in Großbritannien schon länger bekannt ist. Nochmal zurück zum Spiel von gestern. Hätte man das eigentlich abbrechen müssen? Wie schätzt du das ein?
Grundsätzlich sollte man so ein Spiel auch mal abbrechen, denke ich. Denn es hat hohe symbolische Wirkung. Das zeigt auch, wie dramatisch das ganze Thema ist. Allerdings geht es auch nicht nur darum, ob man ein Spiel abbricht, sondern es geht auch immer um Präventionsfragen und die Frage, wie weit wird solchen Dingen eigentlich vorgebaut? Gibt es Bildungsmaßnahmen? Gibt es Sensibilisierungskampagnen?
Das heißt, wenn du jetzt sagst, so, das hat natürlich dann auch einen hohen symbolischen Wert, wenn so ein Spiel abgebrochen wird. Das heißt, das ist kein Zeichen von Kapitulation, sondern es zeigt eher Stärke, weil sich die Mannschaft dann im Endeffekt dazu entschließt, sich schützend vor den Spieler zu stellen, der rassistisch beleidigt wird?
Genau, es geht letztendlich darum, den betroffenen Spieler zu unterstützen und auch ein Stück weit zu schützen. Deswegen kann auch so eine Entscheidung ein Stück weit bei dem Spieler liegen, was er eigentlich braucht, um mit der Situation umzugehen.
Rassismus im Fußball soll ja von der britischen Regierung untersucht werden. Das fordert jetzt zumindest die Vereinigung der englischen Profifußballer. Was sagst du, kann da was bei rumkommen?
Da kann was bei rumkommen, allerdings geht es, wie ich schon andeutete, nicht nur um eine Untersuchung, sondern es geht um langfristige Präventionsmaßnahmen. Da geht es um Fragen wie, wie werden eigentlich Vereinsmitarbeiter, Trainer, Merchandise-Mitarbeiter und Spieler zu dem Thema geschult, auch sensibilisiert? Wie wird eigentlich mit Fans gearbeitet? Traditionell sind Fußballvereine vor allem darin gut, eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Videos, Clips oder Banner aufzuhängen. In Fragen von Bildungsarbeit und Schulungen sehe ich da noch ein bisschen Nachholbedarf.
Du hast eben schon diese Workshops erwähnt, die angeboten werden können. Wie läuft das denn dann konkret ab? Also wie erreicht man die Fans und was passiert in diesen Workshops?
Na, das A und O dabei ist, dass die Fanbeauftragten einen engen Draht zu ihrer Fanbasis haben und dort viel in Kontakt stehen, enge Arbeit leisten können. Und dann gibt es Beispiele für Workshops, zum Beispiel Gedenkstättenfahrten sind in Deutschland sehr tatsächlich in Mode, um historische Bildungsarbeit zum Thema Diskriminierung und Antisemitismus zu leisten. Das tun viele Fußballvereine. Was sich aber auch noch herausheben lässt, ist der Aktionstag für Zivilcourage bei Borussia Dortmund, wo Fans zusammenkommen und tatsächlich üben, wie man im Fanblock einschreiten kann, wenn man zum Beispiel einen rassistischen Spruch vom Menschen hört, der neben einem Block steht. So die Dinge kann man in Workshops üben. Und das hat eine sensibilisierende und auch empowernde Funktion.
Was kann man denn dann machen? Also wenn einem sowas auffällt, wie reagiert man denn dann?
Man muss immer abwägen, in welchem Umfeld man gerade ist. Ich sag mal so, wenn man gegenüber 20 rechten Hooligans steht, kann ich auch nicht jedem empfehlen, direkt einzuschreiten. Das heißt, man hat immer zwei Optionen. Entweder man spricht die Person selber an und schafft Öffentlichkeit im Fanblock, versucht andere Menschen zu motivieren, auch was dagegen zu sagen. Wenn die Situation aber zu gefährlich sein sollte, kann man sich immer an den Ordnungsdienst oder an den Verein selber wenden. Dafür müssen die Clubs sensibel sein, denn das haben sie per Lizenz in Deutschland und auch in England zugesichert.
Rassismus in Fußball ist auch in Großbritannien ein Problem. Ich habe darüber gesprochen, kurz vor der Sendung, mit dem Fanforscher Robert Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Knutschen geht nicht, aber hey, wer braucht schon Körperkontakt, wenn er sich in die pure Intelligenz verlieben kann? Jeder Dritte unter 30, Achtung, kann sich vorstellen, dass er sich vielleicht mal in eine KI, also in eine künstliche Intelligenz verlieben kann. Sowas wie Siri oder so, ja? Das sagt eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für Informatik. Okay. Und wie soll das bitte schön konkret aussehen? Also wenn man sich dann in eine KI verliebt, das interessiert uns natürlich. Und deshalb haben wir unseren Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt losgeschickt, um das Ganze mal auszuprobieren.
Alexa, ich liebe dich.
Danke, es ist schön, wenn man geschätzt wird.
My baby has an iron.
Danke auch. Eine kältere Antwort auf ein Liebesgeständnis habe ich, glaube ich, seit der Grundschule nicht mehr bekommen. Ich mag meine Sprachassistentin zu Hause. Ich mag sie wirklich. Von Liebe würde ich tatsächlich nicht sprechen. Noch nicht. Aber ich finde es schon erstaunlich, wie schnell man technischen Geräten, also Dingen, menschliche Eigenschaften zuschreibt.
Wenn du mal guckst, wie viele Menschen im Alltag bereits jetzt ihren Computer anschreien, wie viele Menschen einfach sagen, mein Smartphone mag mich heute nicht.
Sagt Tarek Besold, KI-Forscher in Barcelona, dem Fernsehsender Arte. Und auch umgekehrt kommt man sich ja näher. Handys, Sprachassistenten, Suchmaschinen, die sind ja so gebaut, dass sie uns kennenlernen sollen. Wie bei Menschen eben. Wenn wir sympathische Leute im echten Leben treffen, sie öfter sehen, mit ihnen Zeit verbringen, dann kommt man sich näher. Algorithmen machen nichts anderes.
Der Algorithmus passt sich dann an und lernt eben die ursprüngliche allgemeine Regularität auf dich zu personalisieren.
Für Alexa bin ich auch kein Unbekannter mehr.
Lieber Christian, soll ich dir einen Kaffee machen?
Wir kennen uns jetzt schon seit über 2 Jahren. Die Sprachassistentin weiß, welchen Kaffee ich gerne mag, wann ich morgens liebevoll mit Katzengeräuschen geweckt werden möchte, welche Musik ich gerne höre. Ich würde sagen, wir sind ziemlich eng. Aber reicht das? Reicht das für eine Liebesbeziehung mit einer Sprachassistentin? Wir haben euch gefragt, ob ihr euch in eine KI verlieben könntet.
Ja.
Sagt Pascal und löst dabei etwas Verwirrung bei seiner Freundin aus.
Aha.
Zugegebenermaßen, weil er die Frage falsch verstanden hat.
Also künstliche Intelligenz als Frau? Nee.
So, und seine Freundin Anna erklärt, warum.
Weil ich bin ein Mensch mit Gefühlen und ich brauche auch jemanden mit echten Gefühlen. Und auch wenn man das gut programmieren kann, dass es quasi wie echt ist, aber ich weiß, dass es trotzdem programmiert ist. Deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Das ist ein Punkt. Dennoch bin ich immer wieder erstaunt, wie schnell man vergisst, dass man da mit einer programmierten Maschine spricht. Aber dann wäre da ja noch was, was man in einer gesunden Beziehung gerne macht. Und das geht ja offenbar irgendwie schon. Es gibt schon die ersten Hotels mit Sexpuppen. Triebbefriedigung, check, das klappt, aber ob das wirklich zielführend ist, bezweifelt Psychotherapeut und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger.
Es gibt heute die Möglichkeit in vielfältiger Form, dass Sie sich im Versandhandel irgendwas bestellen. Techniken, Sie brauchen dazu eigentlich nur ein paar gute Batterien, Sie brauchen eigentlich keinen Partner. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen eine menschliche Begegnung, wir wollen Gespräche, wir wollen Zärtlichkeiten. Wir suchen eigentlich ein lebendiges Gegenüber. Und insofern ist jede Form von Technik und von künstlicher Intelligenz eigentlich so unendlich schal.
Machen wir mal eine Checkliste auf. Was kann künstliche Intelligenz, was unser Partner nicht kann? Wir können mit ihr reden. Sie hilft uns, Zeit zu vertreiben. Sie ist schlau. Boah. Sie ist witzig.
Sagt ein Ballon zum anderen, ich habe Platzangst.
Ah, geht noch durch. Sie weiß immer, was ich will.
Das weiß ich leider nicht.
Zusammengefasst, als Zeitvertreib funktioniert KI super. Aber von der großen Liebe erwartet man ja irgendwie mehr, sagt Wolfgang Krüger.
Also ich kann mich wunderbar tagsüber beschäftigen mit Computerprogrammen. Ich kann mich in eine andere Welt hineinbeamen. Aber ich brauche gerade in den dunklen Stunden des Lebens, wenn ich krank bin, wenn ich Angst habe, brauche ich jemanden, der neben mir liegt und leise schnarcht.
Das mit dem Schnarchen müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber Message ist angekommen. In meinen dunkelsten Stunden hilft mir der Flachwitz-Skill bei Alexa womöglich nicht weiter.
Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.
Ha, ein bisschen süß ist sie ja schon.
Jetzt mal ohne Quatsch bei dem Bumerang am Ende. Mit der Frage muss ich echt überlegen.
Hast du nicht verstanden direkt?
Ja, nicht sofort. Du natürlich.
Ganz alter Witz. Als Kind habe ich den, glaube ich, schon erzählt und gehört.
Ja, also wie das vielleicht funktioniert oder eben auch nicht mit der Liebe und der künstlichen Intelligenz, das hat euch unser Reporter Christian Schmidt erklärt hier im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weihnachten ist ja erst morgen, ne? Aber es gibt ja eigentlich jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk und das kommt aus China. Die chinesische Regierung will nämlich Zölle senken ab dem kommenden Jahr und zwar für 850 Produkte, die ins Land kommen. Da sind zum Beispiel Computerchips dabei oder Schweinefleisch. Und es gibt noch ein kleines Extrageschenk. China will es nämlich privaten Investoren leichter machen, in China Geschäfte zu machen. Und darüber habe ich mal gesprochen mit Viktor Goitka aus unserem Börsenstudio. Viktor, lass uns mal mit den Zöllen anfangen. Warum lockert China die jetzt so kurz vor Weihnachten?
Naja, auf den ersten Blick sieht das nach einer Friedenspfeife im Handelsstreit aus. Es stecken aber auch vor allem ganz handfeste eigene Interessen dahinter. China geht es vor allem um gefrorene Schweinehälften. Da sollen die Zölle sinken, wenn die das im Ausland kaufen, von 12% auf 8%. Und diese Schweinehälften, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber die sind ein Riesenthema in China. Denn da hat es dieses Jahr eine Schweinepestepidemie gegeben. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Schweine in China sind betroffen. Und jetzt müssen die Chinesen eben von überall her aus dem Ausland irgendwie dringend Schweinefleisch bekommen. Das heißt, die müssen das teuer einkaufen. Und wenn dann eben auch noch Zölle da oben drauf sind, dann wird es für die chinesischen Konsumenten richtig teuer. Das ist schmerzhaft und da wollen die Chinesen jetzt gegenlenken.
Also das ist das, was auch mit dazu beigetragen hat. Kann man denn sagen, dass dieser Handelskrieg jetzt zwischen China und den USA, dass der vorbei ist?
Ich finde definitiv nein. Also klar, Trump hat immer wieder Optimismus gezeigt dieses Jahr. Jeden Monat hat er ungefähr 10-mal gesagt, ja, Hoffnung im Handelsstreit. Wann das dann wirklich mal am Ende kommt und wann die Tinte unter dem Papier tatsächlich trocken ist, das muss man sehen. Klar, man sieht jetzt so ein bisschen eine Annäherung zwischen beiden Seiten. Es kann gut sein, dass im Januar da eine Einigung tatsächlich kommt. Aber richtig interessant wird es ja eigentlich erst bei der Frage, wird das, was da festgehalten wird, am Ende auch tatsächlich eingehalten? Und Papier ist ja, das wissen wir alle, bekanntlich sehr geduldig.
Was heißt das denn jetzt eigentlich für Deutschland? Also wird es da auch einen Effekt geben? Also haben die Zölle irgendeine Auswirkung auf deutsche Firmen?
Ja, das wirkt auch bis nach Deutschland. China will die Zölle nämlich nicht nur für Schweinehälften, Asthma-Medikamente und so weiter aus den USA senken, eben, sondern für viele Länder. Das könnte auch deutsche Firmen betreffen. In welchem Umfang, das ist aber bisher noch nicht klar. Denn klar ist einfach, viele deutsche Firmen, da sind die Leute jetzt auch schon in der Weihnachtspause. Das heißt, das wird eigentlich wahrscheinlich erst im neuen Jahr so richtig klar werden. Vorrangig dürfte es vielleicht aber der deutsche Verbraucher merken. Denn wenn die Chinesen jetzt mit weniger Zöllen mehr Schweinehälften im Ausland kaufen, dann werden die teurer auf dem Großmarkt. Die Fleischpreise sind im Großhandel in Europa dieses Jahr sowieso schon gestiegen. Die könnten dann noch weiter steigen. Und dann könnte irgendwann auch der Punkt erreicht sein, wo vielleicht der ein oder andere Supermarkt sagt, naja, jetzt gebe ich eben diese Preissteigerung doch vielleicht auch an meinen Endkunden weiter. Das heißt, manche merken das vielleicht dann an der Supermarktkasse.
Es gibt ja noch eine Ankündigung aus China, nämlich dass private Investoren mehr mitmischen sollen dürfen auf dem chinesischen Markt. Was heißt das jetzt genau? Also soll es leichter werden, eben der Zugang zu Märkten für Öl, Telekommunikation und Energie?
Ja, genau. Es ist noch nicht ganz klar, was das bedeuten soll. Also ob das vor allen Dingen um chinesische Privatunternehmen geht, die eben nicht unter Staatsfuchtel stehen. Oder ob zum Beispiel auch ausländische Investoren betroffen sind, die sagen, ich habe ein Telekommunikationsbusiness und möchte auf den chinesischen Markt. Also das ist noch nicht klar. Vermutlich wird es eher gehen um die chinesischen Privatunternehmen. Man glaubt das immer gar nicht in so einem zentralistischen Staat. Aber ungefähr 60% der Wirtschaftsleistung, das sind private Unternehmen. Und wenn die eben jetzt auch in diesen Sektoren wie Telekommunikation oder Energie mitmischen dürfen, das sind ja sehr sensible Sektoren für das Regime in China, dann ist das schon ein Zeichen, dass man sich in Richtung mehr Markt entwickeln will. Aber man muss auch da genau hinschauen, ob sie das dann tatsächlich am Ende einhalten. Denn China hat gerade in dieser Hinsicht, auch in den vergangenen Jahren, immer wieder Versprechungen gemacht und am Ende ist nicht wirklich viel bei rausgekommen.
China will im kommenden Jahr die Importzölle auf hunderte Waren senken. Welche das betrifft, darüber habe ich gesprochen mit Viktor Goitka in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Nein. Ihr braucht euch das wirklich überhaupt gar nicht erst vornehmen. Ich verspreche euch, es klappt sowieso nicht. Ihr könnt an und um Weihnachten herum einfach nicht wenig essen. Das klappt nicht. Und ihr müsst auch immer dran denken, ne, wenn ihr das nicht macht, essen, dann ist die Mama beleidigt oder der Opa oder euer Meerschweinchen. Wollt ihr das? Nee, wollt ihr nicht. Also wird es wieder so laufen wie jedes Jahr, ne? Schön alles reinschaufeln. Gans, Fondue, Würstchen, Kartoffelsalat, Raclette und zum Nachtisch am besten noch ein paar Plätzchen. Wie hält unser Magen das eigentlich aus? Mann, das ist doch ganz schön viel, alles auf einmal. Ja, ich habe mal nachgefragt bei Gero Moog, der ist Gastroenterologe. Herr Moog, wenn an Weihnachten mehr reinkommt als üblich, wie weit kann sich der Magen eigentlich ausdehnen?
Ist schwer zu schätzen, aber wir wissen ja aus auch pathologischen Untersuchungen, dass der Magen etwa 1 Liter Flüssigkeit und bei Bedarf auch bis zu 4 Liter Flüssigkeit aufnehmen kann. Das heißt, er ist ein sehr dehnungsfähiges Organ, sodass man schon sagen kann, selbst also bei extremen Belastungen dürfte es nicht zu einer Ruptur des Magens oder zu einem Zerreißen durch zu viel Aufnahme von Nahrungsmitteln kommen. Das ist also praktisch unmöglich. Ja.
Das heißt, der Magen kommt damit klar oder ist das ungesund auch irgendwann?
Na, das ist natürlich ungesund, das ist klar, weil natürlich diese starke Überfüllung des Magens verschiedene auch negative Auswirkungen haben kann. Angefangen natürlich von dem Gefühl der Übelkeit, dem Erbrechen, dem verstärkten Reflux auch von Magensäure natürlich in die Speiseröhre.
Das ist so Sodbrennen dann, glaube ich, ne?
Genau, Sodbrennen. Und wenn sich die Menschen dann auch hinlegen, wie es der Volksmund ja früher mal so gesagt hat, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, dann sind natürlich die 1000 Schritte bei Weitem gesünder als das Ruhen, weil natürlich das Hinlegen eine Gefahr in sich birgt, dass dann tatsächlich dieser Mageninhalt tatsächlich auch zurückläuft. Das wäre natürlich das, was wir nicht wollen, weil das natürlich potenziell auch gefährlich sein kann. Man kann dann aspirieren, wenn es ganz schlimm kommt. Das heißt, man kann also auch Nahrungsmittel in die Luftröhre bekommen, was natürlich dann sehr unangenehm ist und auch zu Hustenreiz etc. führt.
Das heißt, eine Runde um den Block ist wirklich ganz gut, weil das Essen dann weiter nach unten rutscht?
Unbedingt. Also eine Runde um den Block ist natürlich etwas, was man immer empfehlen kann, was natürlich dann auch wieder Appetit für die nächste Mahlzeit eventuell gibt, was ja an Weihnachten dann häufig auch der Fall ist. Also vom Mittagessen zum Kaffee trinken und dann zum Abendessen. Also das sind alles Dinge, die man sicherlich beherzigen sollte, weil das ist natürlich in der Tat nicht gesund. Das sind ja auch Kalorienaufnahmen, die an solchen Tagen stattfinden, in Höhe von 4.000 bis 5.000 Kilokalorien. Natürlich bei weitem mehr, als wir verbrauchen. Und damit natürlich wirkt sich das dann auch langfristig in Form von Gewichtszunahme aus.
Wie lange ist eigentlich der Magen denn so beschäftigt mit einer Weihnachtsgans oder dem Fondue? Wie lange braucht er, bis er das verdaut hat?
Na, das hängt noch ein bisschen davon ab, was wir noch zusätzlich machen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Alkohol die Magenentleerung verzögert. Und wenn man das macht, was viele machen, dass sie dann noch kräftig Alkohol dazu trinken, dann kann das natürlich schon über Stunden dauern, bis der Magen sich entleert hat. Und das sollte man in der Tat auch immer wissen, dass dieser Digestiv nach dem Essen im Prinzip kontraproduktiv ist.
Also dieser Zahacker danach bringt gar nichts?
Nein. Also das ist etwas, was eher nachteilig ist, weil es eben, wie gesagt, die Magenentleerung verzögert. Also generell Alkohol zum Essen ist nicht, wie der Volksmund auch so suggeriert, gesund oder fördert sozusagen die Verdauung, sondern es fördert nur sozusagen das Appetitgefühl. Und deswegen isst man auch automatisch mehr, wenn man Alkohol zum Essen dazu trinkt.
Was wäre denn besser, dann einfach nur Wasser oder was?
Wasser wäre ideal, nicht? Aber schmeckt natürlich nicht so gut und deswegen machen die meisten das natürlich nicht. Aber das wäre natürlich, muss man sagen, das beste Getränk zum Essen.
Und man kann ja auch nicht immer vernünftig sein, Herr Moog, ne? Also das ist ja dann an solchen Tagen auch ein bisschen schwierig.
Absolut.
Was muten Sie Ihrem Magen ab morgen zu? Verraten Sie ein Geheimnis, was gibt es zu essen?
Also morgen gibt es in der Tat Gans, was natürlich in vieler Hinsicht kein gesundes Essen ist, ja, aber ab und an darf man das mal. Aber bei uns ist das so üblich und da gibt es das halt morgen.
Seid nett zu eurem Magen und zu den Menschen, mit denen ihr Weihnachten verbringt. Das war das letzte Update vor Weihnachten. Johannes und ich wünschen euch ein frohes Fest.
Frohe Weihnachten, ja, auf jeden Fall.
Mit Menschen, am besten natürlich, die ihr gerne habt, die euch gerne haben. Wir hoffen, ihr habt's gut, ihr habt's schön und wir hören uns
lecker
dann.
Lecker essen.
Genau, lecker essen. Nicht vergessen. Und wir hören uns mit dem Update dann am Freitag wieder. Schönen Abend euch, fröhliche Weihnachten. Sonja Meschkat, mein Name. Bis
bald.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.